So, hallo Chaos Treff. Ich bin's, Hartan, und ich möchte euch heute wieder meine Leidensgeschichten erzählen. Das heißt, eigentlich möchte ich euch heute wieder was über Abenteuer mit Bash erzählen, weil ich habe den Eindruck, dass manche von euch das wirklich gerne hören, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ihr das ernst meint. Aber ist egal. Ihr habt danach gefragt, jetzt kriegt ihr es. Heute gucken wir uns an, wie man C14H Metadaten scrapt mit Bash. Kurz vorweg, ich würde mir mal wünschen zur Abwechslung, dass wir Fragen vielleicht bitte am Ende stellen. Also ich finde das toll, dass ihr Fragen stellt und ihr sollt damit bitte nicht aufhören. Nur mir ist jetzt so die letzten Male aufgefallen, nachdem ich mir die Aufnahmen angeschaut habe, dass dann da irgendwie so unangenehme Stille herrscht, während man in der Aufnahme halt nicht versteht, welche Frage ihr gerade stellt. Und dann stehe ich hier und nicke. Und dann beantworte ich irgendwann eine Frage, die man halt im Video nicht hört. Und das ist halt ein bisschen komisch und unterbricht so den Flow. Deswegen dachte ich mir, wir probieren es mal. Vielleicht so, mal gucken. Den Link zum Vortrag habe ich auch gleich in die Präsentation gepackt. Wer Lust hat, das abzutippen, viel Spaß, aber ihr wisst ja, steht alles auf der Webseite. Warum halte ich diesen Vortrag? Was war mein Problem? Das Problem war gewissermaßen, wir haben ja jetzt neue Start- und Endbanner. Wer die vor 2 Wochen da war, da habe ich, glaube ich, den Vortrag gehalten, der hat das auch schon gesehen, wie das aussieht. Mittlerweile gibt es sogar eine User-Config. Ich bin dazu gekommen, das fertig zu machen und es ist schon live auf GitHub. Juhu. Jetzt ist halt die Frage, woher kommen die Inhalte für diese Config, mit denen ich diese Banner generiere? Und die simple Antwort auf die Frage war natürlich, ja, die kommt halt ja vom Nutzer, weil es ist ja die User-Config. Und da stellt sich doch gleich die Folgefrage, was ist aber mit der Website? Weil ich habe ja die ganzen Informationen, die da schon, also die zu dieser Coaching Friction dazugehören, schon mal eingegeben und die stehen ja auf der Website. Ja, da stehen sie, aber die ist jetzt nicht wirklich maschinenlesbar. Oder halt vielleicht doch. Hängt jetzt davon ab, wie man maschinenlesbar definieren möchte. Und ich hatte auf jeden Fall so überhaupt keinen Bock, diese User-Config von Hand schreiben zu müssen, wenn ich diese Banner generiere, dass ich mich dafür entschieden habe, ich definiere maschinenlesbar mal sehr großzügig. So, Anatomie der Webseite. Hier ist ein Ausschnitt von dem rohen HTML, von dem Vortrag, den ich euch jetzt gerade zeige. Und wenn man jetzt ein bisschen HTML kann, ich konnte es zu Beginn auch nicht so wirklich, aber dann sieht man, hier gibt es eine feste Struktur im Sinne von, hier gibt es so diese Tags, TR, und die Webseite ist also eine große Tabelle. Das TR steht quasi für Table Row, nehme ich an. Ich habe mir nachgeschaut, aber so erkläre ich mir das. Und dann wäre ja ein erster Ansatz, dass ich ja eigentlich nur durchgehen muss durch meine Tabelle und dann muss ich halt die einzelnen Tabellenzeilen zählen, beziehungsweise halt die identifizieren, wo Inhalte drin stehen, die ich brauche. So, jetzt möchte ich HTML verarbeiten und idealerweise halt mit Bash, weil ich wollte da jetzt nicht anfangen. Ich weiß, es gibt so Dinger wie Beautiful Soup, glaube ich, in Python, die können das dann parsen, strukturiert ausgeben und so. War mir alles viel zu viel. Ich wollte das einfach simpel haben und halt in Bash. Und die erste Erkenntnis ist, Tabellenzeilen sind gut erkennbar, weil ich habe da eben diese Tags außenrum mit dem TR und dem Slash-TR, dann weiß ich, wo die Tabellenzeile aufhört. Nur das Problem ist, die Tabellenzeilen, also im Code, sind die auf mehrere Zeilen HTML verteilt, was am Ende in einer Zeile auf der Webseite steht. Und jetzt wäre halt ein einfacher Ansatz, dann könnte ich ja so eine Art Multiline-Regex nehmen, vielleicht, dem ich halt sage, von TR bis Slash-TR und das ist dann eine Zeile und davon brauchst du halt x Stück. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, wie das gehen kann. Und hier ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Code. Also ihr werdet immer wieder so Code-Ausschnitte sehen. Die sind auch alle aus dem Skript, das ich am Ende gebaut habe. Das liegt auch mit in dem Repo, wer sich das dann später einmal angucken möchte. Und das geht damit los, dass wir hier oben die ID als Parameter definieren. Das ist quasi die numerische ID von der chaotischen Viertelstunde, um die es geht. Jede chaotische Viertelstunde, die wir anlegen, hat eine eigene ID. Die heutige zum Beispiel Nummer 655, das weiß ich, weil ich gerade noch damit gearbeitet habe. Und dann habe ich hier so ein paar Ausdrücke definiert, die mir jeweils Tabellenzeilen raussuchen. Der erste Ausdruck, da steht die ID, das Datum und der Titel drin, alles in einem. Und den kann ich ganz schön identifizieren, weil Teil dieser Tabellenzeile, also wenn wir uns jetzt mal von der Regular Expression Syntax nicht verwirren lassen, dann sieht man, hier gibt es so ein Attribut, ID gleich in Anführungszeichen C14H Unterstrich. Und hinter dem Unterstrich kommt die numerische ID von dem Eintrag, den wir suchen. Das heißt, der erste Schritt ist halt mal zu identifizieren, wo geht der Block los, den ich brauche, also was ist die erste Tabellenzeile, die mich interessiert. Und dann setze ich da eben die ID ein und dann, zack, finde ich die erste Zeile. Und ja, danach war es dann eben, wie gesagt, nur noch Tabellenzeilen zählen. Ich habe dann hier die nächste Zeile, weiß ich, da steht immer der Autor drin. Das heißt, ich gucke hier einfach bis zum nächsten /tr-Tag und dann habe ich das. Die nächste Zeile ist die Description, die sich dann auch wieder über mehrere Zeilen strecken kann im HTML, weil ich kann ja Zeilenumbrüche in den Text reinschreiben. Das taucht dann im HTML entsprechend auch auf. Und dann gibt es am Ende noch so einen optionalen Teil, das sind dann die Links, weil wer schon mal eine C14H erstellt hat, weiß, da gibt es dann so ein Feld, da kann man dann Links hinzufügen, beliebig viele auch. Und der Teil ist halt variabel. Also es können entweder gar keine Links drin sein, dann sind da entsprechend auch keine Tabellenzeilen vorhanden. Und sonst haben wir halt eine weitere Zeile pro Link, den wir da anhängen. So, und damit finde ich, kann man eigentlich arbeiten. Ich habe das Ganze dann zusammengeklebt. Ich habe das vorher in die Variablen geschrieben, damit man nicht gänzlich den Verstand verliert, wenn man das dann ausführt. Und so sieht der ganze Ausdruck aus. Ich habe dann noch in runden Klammern so was davor geschrieben. Das ist jetzt Perl Regex Magic. Und im Endeffekt gucke ich dann hier, ob quasi auf die, also dieses All C14H, da steht der gesamte HTML von der Webseite drin, weil ich kriege halt immer die gesamte C14H-Webseite und nicht nur Ausschnitte davon. Und dann gucke ich eben, ob da irgendwo mein Regex drin matcht mit der ID, die ich gesucht habe. Und wenn ja, dann juhu. Und wenn nicht, dann gucke ich eben hier, wenn nicht, bla. Das heißt, wenn es einen Fehler gab und er den Ausdruck nicht gefunden hat, dann gibt es hier halt eine schöne Fehlermeldung, die mir sagt, ja, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und die Tricks sind, ah, das kann man, ja, das ist nicht so optimal, egal. Es gibt jedenfalls zwei Tricks. Der erste ist, wenn man grep mit dem Flag minus z startet, dann betrachtet grep den Null Character, also Backslash 0, als Zeilenende, weil normalerweise ist für grep eine Zeile halt von Zeilenanfang bis zu einem Newline Character und weiter kann ich dann auch nicht matchen. Und der zweite Trick ist eben dieses Stückchen Perl Regex Magic mit dem Fragezeichen S am Anfang der Zeile, sagt Perl eben, dass der Punkt, ja, hier steht eigentlich ein Punkt, das ist toll, da steht jetzt mein Name, egal, dass der Punkt-Character, also quasi der Any-Character, außer eben einem Newline, dann auch den Newline matchen soll. Und deswegen kann ich eben hier in dem ersten Regex für ID, Datum und Titel mit dem Punkt halt sagen, match mir das über viele Zeilen hinweg. So. Jetzt habe ich die rohen Tabellenzeilen aus dem HTML in meinen Variablen stehen. Jetzt muss ich da ja irgendwie noch ein bisschen die Inhalte rausziehen, weil die Tags interessieren mich ja nicht. Ich will ja nur den Text, der zwischen den Tags steht. Und hier ist das mal gezeigt, wie ich das für Datum und Titel mache. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber wir sehen, fürs Datum definiere ich, also ich gucke erstmal, habe ich schon ein Datum geparst für diesen Block? Weil wenn ja, brauche ich kein zweites Datum suchen, sondern dann gehe ich halt weiter zum nächsten Feld. Und ansonsten definiere ich mir halt eine Regular Expression für ein Ja. Die mag jetzt nicht gänzlich korrekt sein, darüber können wir jetzt streiten. Ich habe da aber kein Bedürfnis. So, und dann habe ich halt irgendwo so ein Datum gefunden und dann kann ich das da eintragen. Und das gleiche mache ich hier noch mit dem Titel und den anderen Feldern. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Schwierigkeit. Jetzt muss ich irgendwie HTML verarbeiten, weil ich zum Beispiel in der Beschreibung Zeilenumbrüche drin habe. Und halt nicht als einfach so ein ASCII-Backslash-N, sondern halt als HTML-Tag, also in Spitzenklammern so BR war das, glaube ich. Für Break, bin mir nicht sicher. So, jetzt muss ich das verarbeiten und außerdem wird da noch Escaping geschrieben für halt so Dinge wie Anführungszeichen. Die stehen da halt nicht als Anführungszeichen im HTML, das ich gekriegt habe, sondern halt als und Quod Semikolon und sowas. Da habe ich mal in die Doku geguckt von, ich glaube, es war JQ, aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil JQ kann halt auch HTML leider nur escapen und nicht unescapen und da stand halt drin, was die so jeweils übersetzen. Das habe ich mal als Vorlage genommen und hier reingekippt und daraus ist jetzt so ein Z-Aufruf entstanden. Also hier unten sieht man, ich rufe Z auf. Hier oben definiere ich die Argumente, weil fand ich, kann man besser lesen. Und dann definiere ich hier halt all die schönen HTML Codewörter, die ich gerne nicht in meinem Text stehen haben möchte am Ende und ersetze die mit ihrem entsprechenden Äquivalent. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Ich habe es hier als Kommentar auch mit reingeschrieben. Z hat ja diese Syntax mit dem S Backslash und dann kann ich ja ein Pattern eingeben und dann mein Replacement dafür für Search and Replace. Wenn man das Z Manual nie gelesen hat, glaube ich, wird man nicht wissen, dass wenn ich ein Und, also dieses Kaufmanns-Und, in dem Replace-Part einsetze, dann ist das eine Referenz auf den gesamten Ausdruck, den er mit dem Suchausdruck gematcht hat. Ich hatte am Anfang nämlich hier drin stehen dieses und, amp, Semikolon und dann halt ersetzt mit einem nur einem und. Habe ich das ausgeführt und habe ich gesehen, da steht immer noch dieser HTML-Quatsch drin. Und ich bin schier wahnsinnig geworden bei dem Versuch zu verstehen, was da passiert, bis ich halt irgendwann in der Dokumentation gesehen habe, ja, dieses und hat eine spezielle Bedeutung und setzt einfach den Suchausdruck wieder ein. Toll. Ich habe also meinen HTML-Code ersetzt mit dem HTML-Code an der Stelle. Das war natürlich nicht sehr effektiv. Wenn man das und escaped, geht es plötzlich hurra und ich konnte HTML unescapen. Jedenfalls Teile davon, die mir wichtig waren, und ich habe es jetzt nicht im Einzelfall geprüft, aber mein Eindruck bislang ist, es klappt sehr gut. So, und dann nehme ich meinen Text, pipe den da durch und dann habe ich so halt menschenlesbaren Text mit ASCII. Nächstes Problem, ich muss JSON escapen, weil ich kann ja in der Beschreibung für meine C14H kann ich ja Begriffe in Anführungszeichen schreiben zum Beispiel. Wenn ich das jetzt aber in so einen JSON-String einfach roh hineinschreibe, dann habe ich da halt den JSON-String vorzeitig beendet und dann steht da irgendwelcher syntaktischer Müll und dann ist das kein JSON mehr. Blöd. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie noch dafür sorgen, dass die Inhalte meines Strings gültiges JSON sind. Zum Beispiel auch die New Lines, die ich gerade eben wieder in den Text eingebaut habe, sind auch kein gültiges JSON, die muss man escapen. Jetzt die Frage, wie tut man das? Und dieser Trick, den habe ich in anderen Shell-Skripten auch schon an vielen Stellen benutzt. Der lautet so, hier oben habe ich ein bisschen so Code drin, um zu gucken, ob ich die Argumente in der Funktion jetzt halt als Positional Arguments kriege oder ob ich einfach Text reinpipe. Also den Teil mit dem if bis zum phi können wir uns wegdenken. Da kommt jedenfalls Text rein durch dieses Pipe hier unten und der geht nach JQ. Dann kommt eine wilde Sammlung von Command-Line-Flags und hier dieses add.json. Man kann das in der Mainpage nachlesen, JQ hat so ein paar, nennen wir es spezielle Filter, die alle mit einem add beginnen und was die machen ist Dinge escapen. Und da gibt es eben diesen Filter add.json, der quasi einen Input nimmt und den escape, dass es valides JSON ist. Also in diesem Fall heißt, wenn ich meinen String da durchgeschickt habe und JQ das verarbeitet hat, kann ich das Ergebnis in einen JSON-String packen und das wird gültig sein. Jetzt muss ich JQ aber davon überzeugen, dass es auch mit Inhalten arbeiten kann, die halt kein JSON sind. Weil ich will den String ja escapen, weil er kein gültiges JSON ist, dann kann ich den ja nicht als JSON-Objekt da reinschicken. Und mit dem, muss man überlegen, ich glaube das große R und das kleine R sind da die magische Formel. Das große R sagt, lies mir das Ganze als Raw-Input. Das heißt, kümmere dich nicht darum, ob das JSON ist, sondern tu einfach so, als könntest du damit arbeiten und mach. Das kleine R sagt, gib es mir als Raw Output, also hör auf, das dann wieder als JSON-Objekt ist, also verkleiden zu wollen, sondern gib mir einfach das Ergebnis. Und mit dem S sage ich ihm, das ist der Slurp Operator. Das heißt, er nimmt einfach alles, was er im Input kriegt, also zum Beispiel, wenn ich mehrzeiligen Text habe, er nimmt jede Textzeile, hängt die alle aneinander und verarbeitet sie erst dann mit dem Filter, den ich ihm hier gegeben habe, weil sonst würde er halt unter Umständen die Newlines einfach ignorieren. Oder halt drin lassen, wo sie sind. Und das wollte ich ja eben gerade nicht. So, und dann am Ende kommt bloß noch die Aufgabe, dass ich die Quotes, die er dann außenrum packt, wegschmeißen muss, weil JQ ist dann leider schon klug genug, dass es merkt, es hat da einen String verarbeitet, dann gibt es mir auch einen JSON-String aus, weil genau das war ja sein Auftrag. Muss ich halt manuell die Quotes wegschmeißen, ja meine Güte. Aber das überlebe ich, weil ich weiß genau, eins steht vorne, eins steht hinten. Das ist vorhersehbar. Fand ich okay. So, dann testen wir das mal. Ich habe ja schon gesagt, heute die Coach-Viertelstunde hat die ID 655. Das heißt, es gibt da einen ganzen Haufen Dinge zum Testen. Und dann habe ich ganz naiv gedacht, die Coach-Viertelstunden sind ja fortlaufend nummeriert, nicht wahr? Dann kann ich ja bei der 1 anfangen. Das hat leider nicht geklappt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat das nicht geklappt? Dann habe ich mal ein paar Nummern versucht, aufsteigend, und dann habe ich hier zum Beispiel die 9 gefunden. Aha, die 9 ging. Jetzt ist die Frage, woran hat es gelegen? Und es stellt sich eben raus, die IDs sind nicht fortlaufend vergeben, also wir haben da Löcher. Jetzt hätte ich natürlich händisch ausprobieren können, welche IDs funktionieren und mir da so eine Schleife schreiben, die mir dann die gültigen IDs irgendwo hinschreibt. Fand ich aber blöd, weil ich mir sicher bin, ich würde mir das Ergebnis dieser Operation erstens nicht speichern, wo ich es wiederfinde und zweitens dann irgendwann nochmal machen müssen oder jemand von euch, wenn das benutzen möchte. Und dann habe ich mein Skript halt noch ein bisschen gepimpt und habe ihm beigebracht, dass es auch was Sinnvolles tun soll. Optional wenn die IDs nicht existieren, die ich ihm angefragt habe. Weil die Idee war, ich rufe das Skript auf, sage ihm als Argumente, welche IDs er für mich prüfen soll. Und dann kriege ich von ihm die Objekte zurück, also die einzelnen Einträge, als JSON. Weil, kann man schön parsen. Ja, und dann, was ich jetzt mache, ist, ich gucke hier, ob es die C14H zu einer bestimmten ID gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn diese Operation fehlschlägt, das sage ich mit dem Ausrufezeichen, dann sage ich ihm, oh, da gab es auf jeden Fall eine ID, die konnte ich nicht interpretieren. Und dann schaue ich, ob ein gewisses Flag gesetzt ist. Ich habe es Keep Going genannt. Und wenn dieses Flag gesetzt ist, dann schreibe ich aber trotzdem einen Output, sondern dann schreibe ich einfach ein Objekt, wo die ID drin steht, aber ohne weitere Felder. Das ist dann quasi meine Art, dir zu sagen, guck mal, du wolltest, dass ich weitermache, ich habe da aber nichts zu gefunden, dieses Objekt ist jetzt leer. Mit ID, damit ich es zuordnen kann. Und wenn ich dieses Flag nicht gesetzt habe, dann sterbe ich halt einfach gleich, weil, ja, dann konnte ich das halt nicht verarbeiten. Pff, Pech. Und hier wird dann noch, Gott, Syntax ein bisschen kaputt. Ja, gut. Jedenfalls schreibe ich dann hier am Ende die, da baue ich manuell ein JSON-Array zusammen. Ja, wie auch immer. Und dann schreibe ich die Ergebnisse raus. Weiter unten im Quellcode kommt dann noch der Teil, wo ich ihm dann sage, wenn ich dieses has invalid true ist und aber dieses Flag keep going auch gesetzt ist, dann beende ich das Programm mit einem Exit Status 2. Einfach um dir zu sagen, guck mal, du wolltest, dass ich weitermache, auch wenn es die Dinger nicht gibt. Und ich habe hier eins gefunden, das kannte ich nicht. Und dann habe ich halt Exit Status 2 gesetzt, weil das kannst du dann halt irgendwie verarbeiten, wenn du willst, und dann halt entsprechend reagieren. So, und dann konnte man das anwenden. Ich habe ihm jetzt hier mal gesagt, er soll mir die chaotischen Viertelstunden 1 bis 10 raussuchen und dann mal jeweils Pärchen von ID und Autor rausgeben. Und dann sehe ich halt, ja, 1 bis 4 existiert scheinbar nicht. Und die 5 gibt es dann wieder und die 6 gibt es wieder nicht und dann gibt es wieder ein paar. So, ich habe mir das mal angeguckt. Es gibt zwischendrin tatsächlich größere Blöcke von IDs, die einfach nicht belegt sind. Weiß nicht warum, habe ich jetzt einfach hingenommen. Und jetzt stellt sich ja aber die Frage, warum mache ich das eigentlich alles? Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe diese Start- und Endbanner gebaut und ich wollte um Himmels Willen nicht die ganzen Daten händisch da eingeben müssen. Und hier ist jetzt so ein bisschen prototypischer Code, beziehungsweise den kann man so quasi auch schon verwenden, der das mal in Aktion zeigt. Was ich jetzt hier mache, ist, ich hole mir jetzt die Metadaten zu der coachen Viertelstunde von heute, ID-Signat 55, muss man halt nachschauen, beziehungsweise die kriegt man auch gesagt, wenn man sich mal, nachdem man das Ding erzeugt hat, diesen Edit-Link anguckt, dem es einem dann oben anzeigt, den die meisten Leute übersehen, deswegen müssen sie ihn hinterher anders rekonstruieren. Da steht die ID mit drin und dann kann ich die benutzen. Und das schreibe ich mir dann in so ein kleines JSON-Objekt, weil, wie gesagt, mein Skript gibt JSON aus. Und dann kann ich das hier mit so einem Cat-Aufruf und einem Here-Doc und dann hier so ein bisschen JQ halt umformen und kann da YAML draus machen. Und wenn wir uns das dann einmal angucken, dann sehe ich, ich habe hier mein Start of Document, Datum, Autor, Titel, so. Und damit habe ich jetzt eine Config und diese Config kann ich in mein Startbanner-Tool reinschmeißen und kann mir dann daraus, hurra, automatisch die Start- und Endbanner generieren lassen und muss ihm bloß noch mitteilen, dies ist die ID, bitte mach mir das. So, wie wir das zusammenbauen, das werde ich euch in einem zukünftigen Vortrag einmal zeigen, aber das war das, was ich für heute mitgebracht habe und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eine Frage.
Warum scrapst du die Webseite und liest nicht einfach die iCal-Datei aus, die wir eben publishen?
Weil ich mich mit dieser Lösung gar nicht beschäftigt habe und die iCal-Datei kenne ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin.
Gut, dass die nur auf der C14-Seite oben verlinkt ist.
Das kann sein, ja.
Jetzt weißt du, dass es eine iCal-Datei gibt.
Gut, dann kann ich da für nächste Woche einen Gegenentwurf schreiben. Okay, ja, danke für den Hinweis. Die iCal-Datei kannte ich nicht, aber ja, hat Spaß gemacht. Noch eine Frage.
Wiederhole am besten die Fragen, damit eben diese Pausen nicht entstehen.
Ich bemühe mich, ja.
Ich muss erst die Frage hören. Ich würde die Frage wiederholen.
Ja, okay,
dann. Also, du wirst die Pause in der Aufzeichnung
nicht los. War das die Frage?
Das war
dann musst du das jetzt wiederholen.
Die Menschen sind auf jeden Fall. Ja, die. Genau, die Frage war der Hinweis, dass es geschickt wäre, wenn ich die Fragen wiederholen würde, bevor ich sie beantworte. Und das ist ein guter Punkt. Danke. Und ich bemühe mich auch, das zu tun, aber es gelingt mir leider nicht immer. Danke für den Hinweis. Sonstige Fragen aus dem Publikum? Dann vielen Dank.